tatsächlich, dass ich überlegt hatte, die ersten zwei Teile zusammenzufassen. Nur für dich, Sarah, alle anderen bitte kurz wegrühren, denn wenn wir das machen. Bevor ich da aber einsteige, möchte ich ganz gerne nochmal eure Aufmerksamkeit auf zwei Flyer richten, die mir persönlich auch sehr, sehr wichtig sind, aber auch für uns als Gemeinde nicht ganz unwichtig sind. Der erste Flyer ist folgender sympathischer roter hier, auf dem steht, ich will helfen. Und das ist ein Flyer, den wir jetzt quasi ab diesem Sonntag auch am Welcome Point verfügbar haben werden. Dieser Flyer wird vermutlich, bis Jesus wiederkommt, dort auch liegen. Und dieser Flyer soll dir dabei helfen, dass dir es leichter fällt, hier in der FCG anzudocken in Form von Mitarbeiterschaft. Wir wollen es für dich leichter machen, hier mit einzusteigen, dich hier mit einzuklinken, darin, dass wir hier im Lörrach einen Unterschied machen wollen, die Liebe Gottes ganz praktisch weitergeben wollen. Und wenn du dich schon immer gefragt hast, wie kann ich denn mithelfen, wie kann ich Teil davon werden, dann füllst du einfach diesen sympathischen Flyer aus und dann bekommst du entsprechende E-Mail mit einer Einladung zu einem Kurs, den wir Next Step Kurs nennen. Der startet ab nächste Woche Sonntag. Der ist dann nach dem zweiten Gottesdienst 12.30 Uhr. Und dort wirst du allerlei möglichen Informationen bekommen. Okay, wie kann man hier mitarbeiten? Was ist das Herz der Gemeinde bei Mitarbeit? Und vor allen Dingen werden wir mit dir auch einen Gabentest machen, sodass wir so ein bisschen herausfinden, was kannst du eigentlich? Wer bist du eigentlich? So was ist eigentlich so alles dein Gabenprofil? Und dann werden wir entsprechend versuchen, mit dir einen Platz zu finden, wo du einen Unterschied machen kannst fürs Reich Gottes. Klingt es gut? So, das Ding ist, dieser Kurs findet quasi immer am 1. und am 3. des Monats statt. So, das ist etwas, was regelmäßig läuft. Also wenn du jetzt nächsten Sonntag nicht kannst, brauchst du nicht in Panik verfallen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, an diesem Kurs teilzunehmen. Und der zweite Flyer, den ich euch kurz zeigen möchte, ist unsere frisch aus der Presse gekommenen Heaven Come Konferenz Save the Date Flyer. Das ist quasi der Hinweis auf unsere Heaven Come Konferenz, die ja dann zwischen dem 29. Oktober und dem 1. November stattfindet dieses Jahr. Und alle, die bei der letzten Heaven Come Konferenz dabei sein waren, wissen, diesen Termin darf ich nicht aus den Augen verlieren, den muss ich mir direkt einschreiben. So, nimm doch einen Flyer mit, schreib dir den Termin auf und verteile die Save the Date Karten bei allen Menschen, die dir lieb sind. Und jetzt wollen wir, kannst du es auch an die Leute verteilen, die dir nicht lieb sind, das ist auch in Ordnung. Ehepartner und so. Ihr wisst, was ich meine. Spaß. Wir steigen ein in den dritten Teil unserer Predigtserie Masterplan. Und wie Sarah schon richtig angedeutet hat, werde ich eine Kurzzusammenfassung machen von dem, was wir bis jetzt schon alles erfahren oder gelernt haben durch die Predigtserie. In der Predigtserie dreht sich letztlich alles um eine sehr zentrale, spielentscheidende Frage, nämlich die Frage, gibt es eigentlich einen Masterplan für mein Leben? Also gibt es sowas wie einen übergeordneten Sinn für mein Leben? Was ist der Sinn meines Lebens? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Gibt es da irgendwie was Größeres, was oben drüber? Und wenn es da was gibt, was heißt es denn für mich ganz persönlich? Gibt es dann auch einen individuellen Plan Gottes für mein Leben? Und dieser Frage sind wir jetzt schon seit zwei Wochen auf der Spur. Was wir auf jeden Fall rausgefunden haben, ist, dass Masterplan ein Wort ist, was in der Bibel gar nicht vorkommt, aber stattdessen ein Wort, was im Grunde dasselbe beschreibt, nämlich den Willen Gottes. Gottes Plan ist gleichzusetzen mit dem Wille Gottes, den er für dein Leben hat. Wille Gottes klingt immer so fordernd und so weiter, aber eigentlich beschreibt es genau das Masterplan. Er hat einen Plan für dein Leben und dieser Plan ist nicht nur übergeordnet, sondern der ist auch ganz individuell. Aber was wir letzte Woche rausgefunden haben, ist, wenn du den übergeordneten Plan Gottes für dein Leben verstehst und als Wahrheit in deinem Leben umsetzt, dann wird es dir zunehmend auch leichter fallen, die individuellen Entscheidungen in deinem Leben zu treffen und zu erfahren, okay, Gott, was ist denn deine individuelle Richtung für mein Leben? Und den übergeordneten Plan Gottes für dein und mein Leben haben wir letzte Woche zusammengefasst folgendermaßen. Gottes Plan für dein Leben ist, Trommelwirbel, er selbst. Er selbst ist der Sinn deines Lebens. Er selbst ist das Zentrum deines Lebens. Er will nicht einfach nur eine kleine Komponente in deinem Leben sein, sondern er ist dein Leben. Und wenn du diese Wahrheit für dein Leben verstehst, dann führt dich das zu zwei Erkenntnissen. Zum einen, der Fokus deines Lebens sollte nicht deine Zukunft sein, Damit meinen wir, dass das keinen Sinn macht, deinen Fokus die ganze Zeit immer nur auf die Dinge zu richten, wie zum Beispiel, wen soll ich heiraten, welchen Job soll ich nehmen, wie soll ich diese oder jene Entscheidung treffen und so weiter. Sondern wenn du verstehst, dass Gott selbst der Sinn deines Lebens ist, dann verstehst du auch, dass der Fokus deines Lebens eine Person sein sollte, nämlich Gott selbst, Jesus Christus selbst. Und hier ist die coole Sache, wenn du das verstehst und ihn zum Zentrum, ihn zum Mittelpunkt, zum Fokus deines Lebens machst, dann führt es dazu, dass er dich in die Zukunft führt, die er für dich hat. Wenn du deinen Fokus auf die Person Jesus Christus setzt, dann führt er dich in die Zukunft, die er für dich hat. Und zwar auch ganz individuell und ganz spezifisch für dich in deinem Leben da, wo du gerade stehst. So, das ist mal die Grundlage. Das ist soweit so das Fundament, was wir zum Thema Wille Gottes oder zum Thema Masterplan Gottes erarbeitet haben. Das, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen einem Hindernis auf die Spur gehen, das Menschen davon abhält, in den Plan Gottes hineinzukommen, den er für ihr Leben hat. Wir wollen heute Bedenken quasi anschauen, die Menschen haben können, wenn es um den Plan Gottes geht. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, also für mich ist es keine neue Information, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Das ist für mich nichts Neues, das habe ich schon zigmal gehört. Vielleicht bist du auch christlich aufgewachsen und oder bist schon länger Christ und es ist für dich einfach jetzt keine große News, keine große Schlagzeuge, so Gott hat einen Plan für dein Leben, okay. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du würdest dich vielleicht nicht unbedingt als christlich oder gläubig bezeichnen und für dich ist dieser Gedanke eher befremdlich, so dieser Gedanke, okay, Gott hat einen Plan für mein Leben, er hat einen Willen für mein Leben, warum sollte mich das überhaupt interessieren, kann er seine Pläne haben, aber ich habe vielleicht auch meine eigenen Pläne, so für mich ist dieser Gedanke vielleicht eher befremdlich. Aber es gibt ein Hindernis oder ein Bedenken, die sowohl Christen wie auch Nicht-Christen miteinander teilen. Und genau über dieses Hindernis, über genau dieses Bedenken, das Christen wie Nicht-Christen aufführen, wenn es darum geht, okay, Plan Gottes und was hat das mit meinem Leben zu tun, ist folgendes Hindernis. Und das ist übrigens ein Hindernis oder ein Gedanke, den ich auch immer wieder habe, seit ich ungefähr seit 10 Jahren mit Jesus intensiv gehe und auch immer noch heute immer wieder habe. Und vielleicht würde dich das überraschen, wenn du das hörst, was das Hindernis meines Lebens ist, warum ich immer wieder damit Schwierigkeiten habe, wirklich im Plan Gottes zu leben. Hier ist mein Hindernis, hier ist mein Bedenken Nummer 1, das mich daran hindert. Für mich ist es zu spät. Und jetzt fragst du dich, hä, Manuel, also bist du jetzt, okay, du bist jetzt keine 14 mehr, aber bis 30, was meinst du mit zu spät? Wieso sollte es für dich zu spät sein, wirklich in dem Plan Gottes zu leben? Warum sollte es für dich zu spät sein, wirklich in diesen großartigen Plan, den großartigen Willen, den Gott für dein Leben hat, hineinzukommen? Ich meine, du bist doch gerade mal 30. Was ich festgestellt habe, ist, dass dieses Bedenken keine Frage von Alter ist. Es mag zwar sein, dass wenn du 50 oder 60 bist, dass es für dich vielleicht nochmal dramatisch ist, das weiß ich nicht, da muss ich erst noch hinkommen. Aber ich habe festgestellt, dass dieser Gedanke, vielleicht könnten da noch ein paar Erfahrene noch was sagen, aber was ich festgestellt habe, ist, dass dieser Gedanke keine Frage von Alter ist. Ich hatte diese Gedanken schon das erste Mal, da war ich 21. Und ich habe diese Gedanken immer wieder seit den letzten 9 Jahren, dass ich das Gefühl habe manchmal, hey, für mich ist es irgendwie zu spät. Es ist keine Frage von Alter, sondern es ist eine Frage von all den Gelegenheiten, von all den Möglichkeiten, von all den Dingen, die Gott dir ins Leben gelegt hast und du schaust rückwirkend da drauf und merkst, Alter, wie viel Zeit ich schon verschwendet habe in meinem Leben. Wie viele Möglichkeiten ich schon verschwendet habe in meinem Leben. Wie viele Gelegenheiten ich ausgelassen habe, wirklich im Willen Gottes zu leben. Für mich hat mich das akut getroffen, als ich 21 Jahre alt war und Jesus das erste Mal so richtig begegnet bin. Und es hat mein Leben komplett verändert, um 180 Grad gedreht. Und plötzlich war meine Sicht auf mein Leben und meine Sicht darauf, wie ich meine Zeit verbringe, völlig anders. Und in der Rückschau habe ich plötzlich festgestellt, wie viel Zeit ich vergeudet habe, obwohl ich gerade mal 21 war. Aber wie ich die Jahre zwischen 15 und 21, wie ich da teilweise das weggeworfen habe, so viele Möglichkeiten habe liegen lassen. Und etwas in mir hat gesagt, Manuel, für dich ist es zu spät, als dass Gott wirklich noch einen großartigen Plan mit deinem Leben vorhaben könnte. Und das mit 21. Und wenn ich jetzt 30 bin, sind noch mal ein paar Bedauern dazugekommen in den letzten 9 Jahren. Und ich schaue immer wieder auf diese Dinge zurück und denke, Mensch, ich hätte mehr da sein müssen, ich hätte mich mehr fokussieren können, ich hätte die Gelegenheiten mehr nutzen können, die Gott in mein Leben hineingelegt hat. Und manchmal kommt dieser Gedanke, hey, für mich ist es irgendwie zu spät. Und es kann vielleicht auch nicht nur eine Frage von Gelegenheiten sein. Es kann auch sein, dass du vielleicht sagst, ich habe in meinem Leben schon echt krasse Sachen erlebt oder krasse Sachen gemacht. Ich trage schon einen krassen Rucksack mit mir rum. Ich habe echt heftige Sünden, Manuel. Ich habe eine ganz, ganz krasse Familiengeschichte, ganz krasse Kindheitsgeschichte und so weiter. Und ich verstehe das total. Vielleicht würdest du auch, wenn du heute hier nach vorne kommst und dein Mikro in die Hand nimmst, du würdest auch einmal eine Geschichte erzählen und wir würden alle zusammen weinen und wir würden alle merken, wow, wie tief das geht und wie schlimm das ist. Und vielleicht ist es genau der Grund, warum du sagst, hey, für mich ist es zu spät. Es mag ja sein, dass Gott einen Plan hat für irgendwelche anderen Leute und dass es einen großartigen Plan gibt für andere. Aber ehrlich, mit meiner Vergangenheit, mit meiner Geschichte, ich glaube nicht, dass Gott da noch was Großartiges draus machen kann. Und allein der Gedanke, dich jetzt so irgendwie hinzustellen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich will deinen Willen tun, ich will wirklich deinen großartigen Plan für mein Leben ausführen. Allein der Gedanke löst bei dir vielleicht das Gefühl aus, irgendwie bei Deutschland sucht den Superheuchler angekommen zu sein. Ja? Dieses Gefühl so von, ja jetzt auf einmal fragst du dich nach dem Willen Gottes, auf einmal willst du den großartigen Plan Gottes erleben. Ist es nicht schon ein bisschen zu spät dafür? Hätte das nicht schon 5 Jahre früher sein müssen? Du bist schon ein bisschen spät dran. Das, was wir heute morgen versuchen werden, ist, wir werden den Wahrheitsgehalt dieser Aussage, den Wahrheitsgehalt dieses Bedenkens, den Wahrheitsgehalt dieses Hindernisses auf den Zahn fühlen. Wir werden uns damit auseinandersetzen, ob das wirklich wahr ist, ob das wirklich ein gerechtfertigtes Argument ist, nicht in den Plan Gottes und nicht in den großartigen Plan Gottes zu leben, den er für dein Leben hat. Was ich persönlich glaube, ist, dass hinter diesem Gedanken, hinter diesem Bedenken steckt eigentlich ein großer Denkfehler. Ich würde sagen, ein Denkfehler, dem wir uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst sind, aber der letztlich doch, selbst diejenigen von euch, die sagen, für mich ist es nicht zu spät, hey, ich bin voll unterwegs und so weiter, aber selbst uns allen, wir haben die Tendenz, diesen Denkfehler zu verfallen. Hier ist dieser Denkfehler, zu dem wir tendenziell tendieren. Denkfehler ist, Gott nimmt seine Sicht über uns von uns. Gott nimmt seine Sicht über dich von dir. Wir haben manchmal wir verhalten uns manchmal so, wir würden es vielleicht nicht rational so sagen, wenn ich dich jetzt so frage, aber wir verhalten uns Gott gegenüber manchmal so, als würde er über uns das denken, was wir gerade in dem Moment über uns selber denken. Kann es sein? Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, hey, wie sieht Gott dich oder was denkst du, wie dein Verhältnis zu Gott ist, dann würde deine Antwort, die du gibst, sehr wahrscheinlich darauf basieren, was du gerade über dich selber denkst. Das Problem ist nur, dass das, was wir über uns selber denken, von Tag zu Tag unterschiedlich sein kann, oder? Also da gibt es ja Tage, da schweben wir auf Wolke 7, da ist alles gut, das ist vielleicht sowas wie so ein Sonntag heute. Ja, du fühlst dich heute richtig spirituell, richtig geistlich, du bist schon eigentlich hier in die Gemeinde reingeschwebt, hast dir eine neue Bibel gekauft, ja, hast heute Morgen vielleicht noch Zeit mit Gott intensiv verbracht, hast deine Frau heute mal einen Kuss gegeben anstatt einer Kopfnuss, ja, und dann merkst du so, okay, ich schwebe gerade irgendwie so in den Gottesdienstraum rein und dann treffe ich hier lauter glaubenserfüllte Menschen und ich bin hier in einem tollen Gottesdienst. Und dann höre ich eine tolle Predigt vielleicht und dann bin ich im Lobpreis und auf einmal habe ich so das Gefühl, ey, wenn hier irgendwo Wasser wäre, ich könnte da drüber laufen, okay? So ungefähr in diesem spirituellen Modus befindest du dich vielleicht an so einem Tag. Und wenn ich dich an so einem Tag fragen würde, hey, sag mal, wie sieht es denn aus zwischen dir und Gott? Was denkst du denn, was Gott über dich denkt? Dann würde deine Antwort wahrscheinlich sowas sein wie, auf einer Skala von 1 bis 10, eine gute 9, ja? Vielleicht eine 8, Plus oder so, aber eine gute 9 mit Sicherheit. Aber der Punkt dahinter ist der, dass du mir eigentlich gar nicht eine Antwort darauf gibst, was Gott gerade über dich denkt, sondern du gibst mir eigentlich nur eine Antwort darauf, was du selbst gerade über dich selber denkst und projizierst dieses Denken auf Gott. Macht das Sinn? Das kannst du ja andersrum genauso haben, zum Beispiel auch in die negative Richtung. Nehmen wir an, das letzte Mal hast du einen Gottesdienst besucht an Weihnachten, 1998, Weihnachten. Und deine Bibel hast du schon lange bei eBay verkauft. Und wenn ich dich fragen würde, hey, wie läuft's mit Gott? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, da läuft gar nichts.
sieht überhaupt nicht gut aus. Irgendwie, da ist überhaupt nichts da. Aber deine Antwort würde darauf basieren, was du gerade über dich selber denkst, und du projizierst dieses Denken auf Gott. Das ist der Denkfehler, den wir alle immer wieder unterfallen oder unterliegen, ist dieses: Gott nimmt seine Sicht über uns von uns. Das denken wir jedes Mal. Wir projizieren unser eigenes Denken, unser eigenes Verständnis auf Gott. Aber ihr Lieben, was wäre, wenn das nicht wahr ist? Was wäre, wenn das nicht stimmt? Was wäre, wenn Gott seine Sicht über dich gar nicht von dir bezieht? Was wäre, wenn Jesus recht hätte? Erinnert ihr euch, als Jesus seine Jünger, sie fragen ihn: Hey Jesus, könntest du uns beten beibringen? Und er sagt: Ja, kein Problem, holt die Stifte raus. Ich zeige euch jetzt, wie man richtig gut betet. Und dann bringt er das berühmteste aller berühmten Gebete. Und wie startet dieses Gebet? Was sind die ersten zwei Worte in diesem Gebet? Vater unser. Was wäre, wenn Jesus wirklich recht hatte? Was wäre, wenn Gott seine Sicht nicht über uns von uns nimmt, sondern wenn Gottes Sicht auf dich und mich davon geprägt ist, dass er der liebende Vater ist und du sein geliebtes Kind? Was wäre, wenn seine Sicht davon geprägt wäre und nicht von dem, wie du dich gerade verhältst oder ob du dich gerade richtig verhältst oder nicht richtig verhältst? Was wäre, wenn Gott wirklich dein Vater wäre und du wirklich sein geliebtes Kind wärst? Könnte es dann sein, dass unser Denken darüber, wie Gott uns sieht, sich völlig verändert? Schau mal, wenn ich zum Beispiel an die beiden hier denke, ja, ich wollte einmal in euer Ohr hören. Sind die nicht süß, gell? Das sind meine. Vorne der Oscar, hinten die Clara. Wisst ihr, wenn ich an meine Kinder denke, dann denke ich nicht über ihre Vergangenheit nach. Wusstet ihr das? Also ich denke zum Beispiel nicht, wenn ich dieses Bild sehe, denke ich zum Beispiel nicht daran, was meine Tochter gestern alles vom Tisch geworfen hat. Ich denke auch nicht daran, wie oft sie jetzt letzte Woche ungehorsam war. Und ich denke auch nicht daran, was sie alles schon gemacht hat und all diese Dinge. Nein, mein Blick auf meine Kinder ist, ich denke an ihre Zukunft. Ich sehe ihr Potenzial, ich sehe ihre Möglichkeiten, ich sehe mit ihnen nach vorne. Wenn ich meine Kinder anschaue, wenn ich auf ihr Leben schaue, dann denke ich nicht an die Vergangenheit. Ich denke nicht an irgendwelche Sachen, die sie nicht hingekriegt haben, sondern ich sehe das Potenzial und denke mir: Komm, lass uns doch nach vorne gehen. Komm, lass uns das Potenzial, was in deinem Leben steckt, zur Entfaltung bringen. So denke ich persönlich, wenn ich meine Kinder sehe. Was wäre, wenn Gott auf eine ähnliche Art und Weise über dich und mich denken würde? Was wäre, wenn er wirklich der liebende Vater wäre? Was wäre, wenn Gott eben nicht dich auslacht, wenn du auf einmal anfängst zu sagen: Hey Gott, ich würde gern nach deinem Plan leben und nach deinem Willen leben? Was wäre, wenn er dich nicht auslacht und sagt: Hahaha, hättest mal 5 Jahre früher kommen sollen? Was wäre, wenn er seinen Arm um dich legt, symbolisch gesehen, und zu dir sagt: Hey mein Kind, du hast ja keine Ahnung, was du alles noch durch dein Leben, was ich noch alles in deinem Leben bewirken werde, indem du meinem Willen lebst. Was wäre, wenn jedes Mal, wenn du versuchst, deinen Kopf irgendwie nach hinten zu drehen und zu sagen: Aber guck mal meine Vergangenheit, schau doch mal, was da alles nicht gelaufen ist, schau mal all die Hindernisse. Und was wäre, wenn Gott dich jedes Mal deinen Kopf nach vorne dreht und sagt: Mein Kind, lass uns doch nach vorne schauen. Lass uns doch auf das schauen, was ich für dich habe. Schau doch, wie gut mein Plan für dein Leben ist. Was wäre, wenn das wahr ist? Was wäre, wenn das wahr wäre? Ich glaube, das würde unser Denken in Bezug auf Gott und unser Denken in Bezug auf das, wie Gott über uns denkt, komplett verändern. Und es wäre ein Gamechanger, ein Paradigmenwechsel in unserer Beziehung mit Gott. Und wir wollen in einer Bibelstelle genau dem auf den Grund gehen und schauen: Ist das wahr? Ist es vielleicht wirklich stimmig? Stimmt es vielleicht wirklich, dass Gott seine Sicht über uns sich eben nicht daraus bezieht, was wir über uns selber denken, sondern dass seine Sicht ganz, ganz anders ist auf uns? Da schauen wir uns eine Geschichte an. Ich lasse das Bild mal noch ein bisschen wirken. Wir schauen uns eine Geschichte an, und zwar im Alten Testament aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 16. Das ist eine ganz bekannte Geschichte, und ich finde, es gibt keine Geschichte, die diese Wahrheit besser zusammenfasst als diese Geschichte. Für einige von euch ist die Geschichte wahrscheinlich sehr bekannt, weil du vielleicht christlich aufgewachsen bist und diese Stories halt alle kennst. Für andere ist es vielleicht nicht so bekannt. Es ist die Geschichte von dem berühmtesten König, den Israel je hatte, nämlich dem König David. Und es ist der Anfang des König Davids, also seine Anfangsgeschichte, so wie alles anfängt. David ist zu dem Zeitpunkt noch nicht mal volljährig, er ist noch irgendwie so ein Teenager, ja, hat wahrscheinlich noch Pickel und so weiter. Also der ist noch im Teenageralter. Und da startet diese Geschichte, da startet quasi das, was Gott mit dem Leben mit David vorhat. Und zu der Zeit, als das passiert, regierte bereits ein König namens Saul. Saul war der erste König von Israel und Saul hatte ein Problem, könnte man sozusagen sagen. Saul war nicht so sehr daran interessiert zu hören, Gott, was ist dein Wille für Israel, was ist dein Wille für dein Volk, sondern er war eher daran interessiert zu wissen, was ist der Wille der Menschen. Er hat immer rumgefragt, hey, was wollt ihr, was braucht ihr, was möchtet ihr haben? Aber ihn hat der Wille Gottes nicht allzu sehr interessiert und Gott kommt zu dem Schluss, hey, daran müssen wir was ändern, wir brauchen einen neuen König. Also entschließt sich Gott, einen seiner Top-Männer loszuschicken, nämlich Samuel, ein alttestamentlicher Prophet, nach dem auch das Buch benannt ist. Und er sagt zu Samuel, Samuel, ich habe einen König, der perfekt für unser Land passen würde und der befindet sich in dem Haus von einem Mann namens Isai. Und ich möchte, Samuel, dass du zu diesem Isai gehst und dass du dort den König, den neuen König zum König salbst. So wie ich das, den richtigen, den ich dafür auserkoren habe. Und Samuel, er ist treu, er macht das, was Gott ihm sagt. Er geht zu Isai und er sagt zu Isai, hey Isai, hier heute ist ein ganz, ganz fantastischer Tag für dich. Heute ist ein großer Tag für dich, denn Gott wird heute einen deiner Söhne zum König machen. Und deshalb würde ich dir jetzt arg empfehlen, mal alle deine Söhne zusammenzukratzen und dann kommen die mal alle hierher und dann gucken wir mal, wer es ist. Ja, Deutschland sucht den Super-Israel-König. Nee, Israel sucht den Super-König. Irgendwie sowas. Ja? Und dann lässt er die alle mal aufreihen und sagen, okay, welchen von den Söhnen nehmen wir denn? Und genau an der Stelle steigen wir in die Geschichte rein und kommen zu dieser Wahrheit, zu diesem Prinzip, auf das wir hinsteuern wollen. Denn da heißt es, in 1. Samuel 16, Vers 6, heißt es, als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Eliab war der Erstgeborene von Isai. Und er dachte sich, Mensch, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Ja? Für Samuel war sofort klar, als er diesen Erstgeborenen sieht, als er den Eliab sieht, sagt er, das ist er. Das ist der König, die anderen können sich direkt wieder hinsetzen, keine Chance, einfache Entscheidung. Ich habe ihn sofort erkannt, der hat eine königliche Ausstrahlung, der hat ein königliches Gesicht. Ich habe das Gefühl, eine Krone würde dem richtig gut stehen. Der hat Charisma, der hat alles, was es braucht, um der auserwählte König zu sein, von dem Gott die ganze Zeit gesprochen hat. Und dann passiert was, womit Samuel nicht gerechnet hat und womit wir vielleicht auch nicht unbedingt gerechnet hätten, weil Gott sagt zu ihm, nö Samuel, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken, denn er ist es nicht. Und Samuel kratzt sich so am Kopf und denkt sich, hä, aber Gott, hast du nicht gesehen, der Eliab, wie gut aussehen, der hat die perfekte Königsstatur, der wäre genau der Richtige für den Job, den wir suchen. Aber Gott sagt, sorry Samuel, ich mache das nicht auf deine Art. Wir machen das hier auf meine Art. Und dann erklärt Samuel ihm, was Gottes Art ist. Und dann gibt Gott dieses fantastische, dieses großartige Statement von sich. Denn er sagt, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Und wenn du diese Aussage, diesen Vers im Hebräischen, also das ist ja ursprünglich im Hebräischen geschrieben, wenn du den wortwörtlich übersetzt, dann steht da Folgendes, Gott sieht nicht so, wie Menschen sehen. Gott sieht nicht so, wie Menschen sehen. Können wir das mal gemeinsam sagen bei 3, 1, 2, 3? Gott sieht nicht so, wie Menschen sehen. Gott sieht nicht so, wie Menschen sehen. Was bedeutet das? Es bedeutet, und es ist sehr, sehr zentral, es bedeutet, dass Gott dich nicht so sieht, wie du dich selber siehst. Gott sieht dich nicht so, wie du dich selber siehst. Gott denkt über dich nicht so, wie du über dich selber denkst. Er hat andere Maßstäbe, er hat eine andere Sicht auf Menschen, die sich von uns unterscheidet. Und weißt du, sobald du diese Sache da mal einmal entdeckt hast, findest du sie überall in der Bibel. Du findest Story über Story über Story, wo genau das zum Ausdruck kommt. Beispiel, Altes Testament, Gott entscheidet, ein Volk zu gründen, das Volk Israel. Und er sagt sich, okay, ich nehme einen Mann, der zu alt ist, um noch Kinder zu zeugen und eine Frau, die zu alt ist, um noch Kinder zu bekommen und die beide keine Kinder haben und aus denen mache ich ein Riesenvolk. Perfekt, Gott. Super Voraussetzungen. Richtig gut. Abraham heißt der Mann und Sarah die Frau. Und Abraham bringt sofort Einwände und sagt, hey Gott, sorry, kurzer Stopptee. Ich glaube, du hast da was nicht gesehen. Und zwar, ich bin echt alt. Meine Frau ist auch richtig alt. Was man übrigens als Mann nicht sagt, aber steht in der Bibel übrigens. Also Abraham war nicht so der Gentleman offensichtlich. Aber er sagt so, hey, ich bin richtig alt, meine Frau ist richtig alt, wir haben keine Kinder. Gott, hast du das bedacht? Und Gott denkt sich, perfekt, genau euch nehme ich. Ihr seid die Richtigen dafür. Good job, komm, lass uns weitergehen. Und tatsächlich, aus diesem Ehepaar, was eigentlich keine Kinder mehr bekommen kann, entsteht ein Sohn. Aus diesem Sohn entstehen viele Enkelkinder. Und aus diesen Enkelkindern wird letztlich ein Volk, eine Nation namens Israel. Und keiner von uns hier hätte damals Abraham für den Job ausgesucht. Keiner. Nicht mal Abraham hätte sich selber dafür ausgesucht. Oder was ist mit Mose? Mose, der mutig und stark vor dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit auftritt, dem Pharao, und zu ihm sagt, lass mein Volk ziehen. Was war denn mit Mose, als er damals angefragt worden ist für diesen Job? Was war denn seine erste Reaktion? Seine erste Reaktion, als Gott ihm diesen Auftrag gibt, war, Mose konnte nicht gut reden. Mose hat gestottert. Und das ist kein Witz von mir, sondern das ist echt so, steht da drin. Mose hatte einen Sprachfehler. Und Mose bekommt von Gott den Auftrag, zu dem mächtigsten Menschen der damaligen Zeit zu sprechen und zu sagen, übrigens kannst du mein Volk freilassen, was übrigens eine höchst gefährliche Situation ist, sich vor dem mächtigsten Typ der Welt aufzubauen und zu sagen, lass mal meine Leute raus. Das ist lebensgefährlich. Und Mose sagt, Gott, ich kann nicht reden. Und Gott sagt, du bist perfekt. Hammer, genau der Richtige, dich nehmen wir. Was ist mit Paulus? Paulus, der später im ersten Jahrhundert nach Christus, wie war denn sein Anfang? Sein Anfang war, er war der Christenverfolger Nummer eins. Ja? Seine Mission, seine Lebensaufgabe war es, diese erste Jesusbewegung, diese ersten Christen komplett dem Erdboden gleichzumachen. Er wollte diese Jesusbewegung komplett auslöschen. Also verhaftet er die Christen, er lässt sie foltern und er lässt sie auch töten. Und er versucht, Gemeinden oder die ganze Gemeinde Jesu komplett zu zerstören. Und Gott sagt sich, perfekt. Genau den nehmen wir. Den nehmen wir zum Werkzeug, um überall auf der Welt Gemeinden zu gründen. Und letztlich wurde Paulus zu dem effektivsten und bedeutendsten Gemeindegründer in der Geschichte der Christenheit. Merkst du was? Gott, und davon gibt es zig Geschichten, Gott sieht nicht so, wie Menschen sehen. Wir hätten Abraham nicht ausgesucht, wir hätten Mose nicht ausgesucht, wir hätten auch Paulus nicht ausgesucht, aber Gott sieht nicht so, wie Menschen sehen. Gott hat irgendwie eine andere Sicht auf diese Welt. Und für Gott ist offensichtlich die Vergangenheit, aus der du kommst, nicht so spielentscheidend wie das, wie du gerade in dem Moment bereit bist, für Gott dich einzusetzen oder dein Leben für Gott einzusetzen. Gott sieht nicht so, wie wir Menschen sehen. Es ist wirklich schwer in der Bibel eine Geschichte zu finden, wo du jemanden findest, den Gott gebraucht, der nicht irgendwie irgendein Hindernis in seinem Leben hat, nicht irgendwie irgendein Problem oder irgendeine krasse Vergangenheit oder eine komische Geschichte hinter sich hat. Die einzige, die mir einfällt, wäre vielleicht die Maria, die Mutter von Jesus. Aber ganz ehrlich, die war auch ein bisschen zu jung, um schon in Schwierigkeiten zu sein. So, von daher, es war gefühlt halt einfach alle, die irgendwelche Handicaps hatten, die irgendwelche Sachen schon in ihrer Vergangenheit erlebt haben oder so. Und Gott hat sie trotzdem gebraucht, denn Gott sieht nicht so, wie wir Menschen sehen. Das, was alle diese Menschen, die Gott gebraucht hat, vereint hat, war der einzige Punkt, der, dass sie dieses Herz hatten, was gesagt hat, Gott, ich will mich für deine Pläne gebrauchen lassen. Ich bin bereit, das zu tun, was du mir aufgetragen hast. Gott sieht nicht so, wie Menschen sehen. Was wäre, wenn das wirklich wahr wäre? Die Geschichte geht weiter. 1. Samuel 16, Vers 7 und Gott, er führt seine Ausführungen weiter aus und sagt noch weiter zu Samuel. Er sagt, Menschen urteilen nach dem Äußeren. Und das stimmt, oder? Wir gucken auf das, was sie können, wie sie aussehen, wie sie talentiert sind. Wir gucken auf die Äußerlichkeiten und denken dann, okay, so können wir Menschen einschätzen. Aber Gott, er tickt ganz anders, er hat ganz andere Maßstäbe. Denn der Herr aber schaut mitten ins Herz. Menschen urteilen nach dem Äußeren, aber der Herr schaut mitten ins Herz. Und weißt du, was das bedeutet? Und jetzt musst du kurz aufwachen, weil das ist vielleicht der wichtigste Satz heute aus dieser Predigt. Es bedeutet Folgendes, dass das, was du gestern getan hast, löst bei Gott wesentlich weniger Bedenken aus als der Zustand deines Herzens heute. Das, was du gestern getan hast, löst bei Gott wesentlich weniger Stressflecken aus als der Zustand deines Herzens heute. Es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Kindheitsgeschichte, keine Familiengeschichte, keine Sünde, keine Unfähigkeit, kein Hindernis, das Gott irgendwie zusammenzucken lässt und ihn erschrecken lässt und ihn sagen lässt, oh, wenn das bei dir so ist, dann glaube ich, können wir nichts mehr machen. Sorry, ey, du hast wirklich eine ganz schlimme Geschichte. Also deine schlimme Geschichte ist die schlimmste von allen, okay? Da können wir wirklich nichts mehr machen. Es gibt keine Vergangenheit, keinen Rucksack, kein Hindernis, bei dem Gott sagen würde, wow, das überfordert jetzt hier so ein bisschen mein Spektrum. Da können wir leider nichts mehr machen. Das, was du gestern getan hast, löst bei Gott wesentlich weniger Bedenken aus als der Zustand deines Herzens heute. Und dann geht die Geschichte weiter. Isai, also sie suchen ja immer noch nach dem Superkönig, Isai rief seinen nächstälteren Sohn, nämlich den Abinadab, finde ich auch einen schönen Namen, falls du noch einen Namen für dein Kind brauchst. Isai rief Abinadab, Abinadab, Brim, Abinadab, Brim, würde gut klingen. Abinadab. Und führte ihn Samuel vor. Samuel ist auch ein schöner Name, könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Führte ihn Samuel vor, aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Okay, alles klar, wie geht's denn weiter? Und dann ließ Isai seinen nächsten Sohn auftreten, nämlich den Sohn Shima, auch ein schöner Name. Shima, und er ließ ihn vortreten. Aber Samuel wiederholte dasselbe und sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Und dann nimmt das Ganze ein Tempo auf. Dann so ließ Isai alle 7 Söhne an Samuel vorbeigehen, also wie bei Germany's Next Topmodel, die liefen einmal auf dem Laufsteg entlang. Und Samuel sagt, keinen von denen hat der Herr auserwählt. Und alle kratzen sich am Kopf und denken so, was ist denn jetzt los? Und dann sagt Samuel eine interessante Frage, eigentlich eine komische Frage, denn er sagt zu Isai, sind das übrigens alle deine Söhne? Finde ich auch gut. So, hast du irgendwie noch einen versteckt? Oder ist da noch irgendwo einer unter dem Sofa? Hast du noch irgendwelche Töchter? Vielleicht noch irgendwelche Haustiere? Ich muss hier irgendjemand zum König machen, okay? Bring mir alles, was du hast. Hast du noch irgendwo einen Sohn versteckt? Und Isai fühlt sich ertappt und ihm fällt plötzlich wie so ein Kronleuchter, geht ihm auf und er sagt, stimmt, der Jüngste fehlt ja noch, der David. Der hütet nämlich die Schafe. Und das war der Moment, wo alle Brüder von David, wo die alle anfingen so in sich reinzuschmunzeln und zu sagen, der ist es auf keinen Fall. Okay? Also mag ja sein, dass Samuel sich in der Tür geirrt hat und irgendwie die falsche Familie hat, das mag schon sein, aber David ist es auf keinen Fall. Nee. Also Samuel, David ist es echt nicht, glaub uns, der ist es echt nicht, weil den haben wir noch nicht mal eingeladen zu der Party hier, ja, weil der ist wirklich sowas von unwahrscheinlich für diese Aufgabe, der passt schon mal gar nicht, okay? Und alle fangen sie an zu schmunzeln und denken, nee, der ist es nicht. Und Samuel, er bleibt aber dran, er ist hartnäckig und sagt, lass ihn holen. Wir setzen uns nicht zum Essen hin, bevor er hier ist. Also sie standen erstmal alle rum, hatten ein schönes Stehmeeting zusammen. Und dann kommt da der David. Isai schickt einen Boten und David kam und plötzlich sagt Gott, er zeigt seinen Finger drauf und sagt, der ist es. Der ist es. Salbe ihn, mach ihn zum König Samuel. Der ist es. Und ich stelle mir vor, wie alle im Raum auf einmal so, echt jetzt? So, das ist David, der war gerade bei den Schafen, okay? Das ist unser kleinster Bruder David. Echt jetzt? Er? Ja, echt jetzt? Er? Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. Ich verstehe das als so einen kleinen Seitenhieb. So in der Bibel, so vor den Augen seiner Brüder. Und in diesem Augenblick kam der Geist des Herrn auf David und verließ ihn nicht mehr. Und ich stelle mir vor, wie alle in dem Raum, alle, die das miterlebt haben, alle waren sie miteinander verwirrt. Und weißt du auch warum? Sie alle waren komplett verwirrt, weil sie genauso dachten, wie wir auch heute denken würden. Aber das, was Samuel an dem Tag lernte und das, was Isai an dem Tag lernte und was all die Brüder lernten und was auch David lernte und was wir heute Morgen wieder einmal ganz neu lernen dürfen, ist, dass Gott die Menschen nicht so sieht, wie wir die Menschen sehen. Gott sieht nicht so, wie wir Menschen sehen. Wisst ihr, was all die Leute wie König David oder Abraham oder Mose oder Paulus, all die Glaubenshelden, wisst ihr, was sie alle vereint hat? Sie alle vereinte nicht eine makellose Vergangenheit, sondern sie alle vereinte ein Herz, das sagt: Gott, ich will mich für dein Leben, ich will mich mit meinem ganzen Leben für dich einsetzen. Ich will, dass du mein Leben dafür gebrauchst, um deine Ziele zur Geltung zu bringen. Ich möchte dir mein Herz geben, ich möchte, dass dein Wille sich ausbreitet, sich durch mein Leben hindurch ausfließt, sodass letztlich durch mein Leben das passiert, was du gern möchtest, was für mein Leben passiert. Ich möchte, dass dein Plan, dein Masterplan, Gott, für mein Leben zur Umsetzung kommt. Das ist es, was sie alle miteinander vereint hat. Nicht eine makellose Vergangenheit, nicht, dass sie keine Zeit verschwendet hätten. Nicht, dass sie alle irgendwie eine besondere Schule, Elite-Schule besucht hätten. Das hat sie alle nicht vereint. Sondern es war dieses Herz. Und wisst ihr, um nochmal ein Ohr zu kriegen. Genau, ihr seid schon fast eingeschlafen, ne? Oh. Wisst ihr, wenn ich zum Beispiel meine Kinder sehe, wisst ihr, was ich meinen beiden Kindern beibringen werde? Und auch übrigens allen meinen 5 Kindern, die noch danach kommen. Also ich habe mich schon entschieden, bevor ich überhaupt meine Kinder, also überhaupt mein erstes Kind bekomme. Ich habe mich schon entschieden, bevor ich mein erstes Kind, ich habe zu Gott gesagt: Gott, es gibt ein Gebet, das ich meinen Kindern beibringen werde. Es gibt ein Gebet, das mein Leben so sehr verändert hat, wie kein anderes Gebet in meinem Leben. Es gibt ein Gebet, und ich würde behaupten, und nicht nur behaupten, sondern ich bin mir absolut sicher, der Grund, warum ich heute Morgen hier vor euch stehe und jetzt so ein Mikro habe und so einen Pastorenausweis habe und all so ein Zeug und jetzt 900 Kilometer von Berlin, wo ich eigentlich herkomme, hier im Süden Lörrachs stehe. Ich würde sagen, der Grund, warum das so ist, ist das direkte Ergebnis dieses Gebets. Ich bin davon zu 100% überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass es das stärkste, lebensveränderndste Gebet ist, was du überhaupt in deinem Leben beten kannst. Und ich habe mich entschieden, meinen Kindern dieses Gebet mitzugeben. Und das Gebet geht in etwa ungefähr so. Das Gebet lautet: Herr, zeig mir dein Willen für mein Leben heute. Herr, zeig mir deinen Willen. Herr, ich will deinen Willen für mein Leben erkennen. Ich will deinen Plan für mein Leben erkennen. Ich will nicht länger mein Willen leben, sondern ich möchte aus deinem Willen leben. Dieses Gebet bete ich seit ungefähr 9 Jahren fast täglich. Und es ist das Gebet, was ich meinen Kindern schon jetzt anfange beizubringen. Herr, zeig mir deinen Willen für mein Leben. Denn was ich verstanden habe, ist, dass Gott keine perfekte Vergangenheit braucht. Ich bin nicht perfekt, weiß Gott nicht. Und fragt meine Frau, wenn ihr es genau wissen wollt. Ich bin nicht perfekt. Ich habe eine Vergangenheit. Ich habe Versäumnisse. Ich habe Gelegenheiten in meinem Leben ausgelassen. Ich habe Zeit verschwendet ohne Ende in meinem Leben. Aber was ich verstanden habe, ist, dass das Entscheidende, das, was all die Leute in der Bibel vereint, die Gott gebraucht hat, um etwas zu verändern in dieser Welt, das Entscheidende ist, dass sie dieses Herz hatten, dieses innere Verständnis hatten, das sagt heute: Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Herr, zeig mir dein Willen für mein Leben. Und ich habe kein besseres Gebet als dieses, dass ich es meinen Kindern beibringen könnte. Herr, zeig mir deinen Willen für mein Leben. Schau dir mal diesen Vers an, 2. Chronik 16, Vers 9. Da heißt es: denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Ja, wonach sucht denn der Herr? Sie durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu weisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Mit anderen Worten, Gott sucht ununterbrochen. Er sucht ununterbrochen, auch heute Morgen. Er schaut euch an, er sieht eure Reihen. Er sucht nach Herzen, die ungeteilt sind und sagen: nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Meine Geschichte, nicht perfekt. Meine Bewerbungsunterlagen, mehr als dürftig. Aber mein Herz, das sagt: Gott, bitte zeig mir deinen Willen für mein Leben heute. Denn Gott, er hängt nicht allzu sehr an deiner Vergangenheit fest. Und das, was ihm Sorge macht, ist nicht so sehr deine Vergangenheit und all die Dinge, die da hinten dran liegen, sondern das, worum es ihm geht, ist der Zustand deines Herzens heute. Und ich will dich nicht nur ermutigen und ich will dich nicht nur dazu animieren, sondern ich will dich dazu drängen, dieses Gebet zu deinem täglichen Begleiter zu machen. Herr, zeig mir deinen Willen für mein Leben heute, denn du hast ja keine Ahnung, was Gott mit deinem Leben noch vorhat, wenn du es ihm hinlegst und sagst, Gott, ich bin bereit. Hier ist mein Herz. Ich gebe es dir. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir für dieses Vorrecht, dass wir einklinken dürfen, uns in deinen Plan, einklinken dürfen, uns in deinen Willen. Herr, was für ein Vorrecht ist es, Herr, dass du uns ja erlaubst, Herr, Anteil zu haben an dem, was du tun möchtest, ganz persönlich im Leben von jedem Einzelnen. Herr, was für ein Vorrecht, dass wir vor dich kommen dürfen und frei sprechen dürfen und sagen dürfen, Herr, bitte zeig mir deinen Willen. Was für ein Vorrecht zu wissen, dass du der liebende Vater bist, der gerne seine Kinder in das hineinführt, was die Zukunft und die Pläne und die Möglichkeiten für ihr Leben sind. Danke, Herr, dass du uns diese Wahrheit, dass du Menschen anders siehst, als wir sie sehen, dass du uns selbst siehst, anders als wir uns selber sehen, Herr. Danke, dass dein Blick so viel größer ist, dass deine Augen auf etwas so viel Wichtigeres gerichtet sind, nämlich unser Herz. Und dass wir uns in unserem Herzen einklinken dürfen und sagen dürfen, Herr, dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Amen.